Du hörst hier gerade einen Beitrag von der Republik. Wir sind ein werbefreies Magazin und finanzieren uns komplett von unseren Leserinnen und Lesern. Mehr Infos findest du unter republik.ch/hallo.
Facebook war einmal ein soziales Netzwerk und hat sich in eine Manipulationsmaschine verwandelt. Sie bedroht die Demokratie. Es gibt nur eine Möglichkeit, sie in den Griff zu bekommen. Eine Analyse in 7 Kapiteln. Zuckerbergs Monster von Adrian Fichter. Vorgelesen von Egon Fessler. Prolog. Geläutert möchte er wirken, zerknirscht sieht er aus. Es ist der 21. September 2017. Mark Zuckerberg sitzt in Jeans und braunem T-Shirt in seinem gläsernen Büro in der Facebook-Zentrale und spricht per Videobotschaft zur Welt. Sagt, er sei fassungslos, dass man seine Plattform missbraucht habe für politische Propaganda. Sagt, das dürfe nicht wieder vorkommen. Sagt, dass sich nun vieles ändern werde. Er liest vom Teleprompter ab. Einen 9-Punkte-Plan, der die Integrität von politischen Wahlkämpfen wahren soll. Man werde politische Werbung transparenter machen, weltweit mit Wahlbehörden zusammenarbeiten und muss am Ende doch zugeben, wir werden zukünftigen Missbrauch nicht verhindern können. 2016 und 2017 bescherten Facebook den größten Geldregen seiner Geschichte und beschädigten das Image des sozialen Netzwerks. Politiker aller Welt nahmen Zuckerberg und Co. ins Visier. Das FBI wurde hellhörig und Aktivistinnen wandten sich ab. Es ist noch nicht lange her, da vernetzten sich auf Facebook Demonstranten, um Diktatoren zu stürzen. Da enterten Rechtspopulisten die Plattform, um dort ihren Hass auszukübeln. Es ist noch nicht lange her, da wollte Facebook die beste personalisierte Nachrichtenseite der Welt sein. Dann wurde es zum Durchlauferhitzer für Fake News. Es ist noch nicht lange her, da sollte die Plattform Meaningful Conversations befeuern, relevante Diskussionen. Doch dann kaperten in- und ausländische Strippenzieher die Facebook-Werbemaschine und mischten sich in Wahlen ein. Nagten an der Glaubwürdigkeit der politischen Meinungsbildung. Zielten auf das Herz der Demokratie. Es ist noch nicht lange her, da war Facebook ein soziales Netzwerk neben vielen anderen. Doch dann wurde der Konzern zum Staubsauger. Was mit ihm konkurrierte, wurde aufgekauft oder kopiert. Inzwischen hat Facebook einen guten Teil der weltweiten Online-Kommunikation aufgesogen. Nein, Mark Zuckerberg ist kein schlechter Mensch. Gierig ist er, gewiss. Größenwahnsinnig, das auch. Hat fahrlässig gehandelt. War aber immer liberal gesinnt und wurde nicht müde zu wiederholen, auf unserer Plattform gibt es keinen Platz für Hass. Es ist die alte Ballade vom Zauberlehrling, die Zuckerberg ein weiteres Mal aufgeführt hat. Die Geister, die er rief, wird er nun nicht mehr los. Er hat eine Kommunikationsplattform geschaffen, die sich in ein Manipulationsmonster verwandelt hat. Eine Maschine so komplex und so unübersichtlich, dass sie unbeherrschbar geworden ist. Eine Kreatur, die ihr Eigenleben entwickelt hat und nun gefüttert wird von jenen, die Böses im Sinn haben. Soeben hat die Organisation Media Matters ihm den unrühmlichen Titel Misinformer of the Year verliehen. Er befindet sich in schlechter Gesellschaft mit Medienmogul Rupert Murdoch und der ehemaligen Kandidatin für die US-Vizepräsidentschaft Sarah Palin. Zuckerberg wollte die Welt besser machen. Er hat sie schlechter gemacht. Wobei, ist es nur seine Schuld? Facebook, sind wir das nicht alle? Wer verstehen will, wie Mark Zuckerbergs Monster in die Welt kam, muss einen Schritt zurücktreten. bis in das Jahr 2004 und sich dann langsam Schritt für Schritt in die Gegenwart vorantasten. Um jene verhängnisvolle Kette von Fehlentscheidungen zu verstehen, die dazu führten, dass Facebook weltweit von Intellektuellen und Aktivisten für den Zerfall ihrer Demokratie verantwortlich gemacht wird. Kapitel 1: Mehr Mitglieder. Wir schreiben das Jahr 2004. Facebook heißt noch The Facebook, ist ein paar Monate alt und hat nur einige 10.000 Mitglieder. Vor allem Studenten an Amerika.
Wir sind gerade wieder da.
Hoi, ich bin Vivian, ich bin Audioproduzentin bei der Republik und ich störe dich da kurz stören. Mir gefällt, dass ich in der Republik-App immer Texte zum Lesen und auch zum Hören finde, wo ich Neues dazulernen kann. Das, weil es einfach gut recherchierte Geschichten sind. Wir sind ein werbefreies Magazin und wir finanzieren uns komplett von unseren Leserinnen und Lesern. Mit dem Abo kannst auch du unseren unabhängigen Journalismus mitfinanzieren. Mehr Infos findest du unter republik.ch/hallo. Und das war es auch mit der Störung.
Amerikanischen Universitäten. Da treffen sich in einem edlen New Yorker Restaurant drei Männer und eine Frau. Sie lassen sich Thunfisch-Tartar herantragen, Hummer, glasiertes Fleisch mit Ingwer-Konfitüre, dazu tablettweise Apple Martini. So hocken sie zusammen und diskutieren, wie es weitergehen soll mit dem Netzwerk. Mark Zuckerberg, der sich Facebook ausgedacht hat, Eduardo Saverin, der Finanzchef von The Facebook, dessen Freundin Christie, Sean Parker, ein Investor, Mitgründer der Musiktauschbörse Napster. Sean Parker ist ein guter Erzähler. Die anderen hängen an seinen Lippen. Investorenkämpfe, Gerichtsprozesse und Start-ups, die manche über Nacht zum vielfachen Millionär machen. Zuckerberg ist begeistert. Christie ist begeistert. Nur einer zieht ein langes Gesicht. Finanzchef Saverin. Eifersüchtig starrt er den vermeintlichen Blender an. Und dann richtet er eine Frage an Investor Parker. Saverin, Mark und ich streiten uns wegen einer Sache. Ich finde, es ist Zeit, Geld mit der Facebook zu verdienen. Mark ist dagegen. Wer hat recht? Parker, keiner von euch versteht wirklich, wie cool der Facebook ist. Denn genau dafür ist es gemacht. Nämlich, um cool zu sein. Zuckerberg, ja. Parker, das möchtet ihr nicht ruinieren. Doch genau das würde Werbung tun. Zuckerberg, genau. Parker, das ist, als ob du die heißeste Party auf dem Campus schmeißen würdest und jemand verkündete, dass diese Party um 23 Uhr zu Ende sein wird. Zuckerberg, das ist es. Parker, ihr wisst gar nicht, was das Ding ist, wie weit man damit noch gehen kann. Eine Bewertung von $1 Million ist nicht cool. Wisst ihr, was wirklich cool ist? Saverin, du etwa. Parker, $1 Milliarde. Der Satz sitzt. Zuckerberg ist entflammt. Saverin schweigt beleidigt. Ihm ist klar, dass er sich mit seiner Strategie nicht durchsetzen wird. Dass ihn Parker soeben entthront hat. Dass sein alter Kumpel Mark lieber cool bleiben will, wachsen will. Geld verdienen? Später. Bekannt ist diese Szene aus dem Film The Social Network. Darin wird nacherzählt, wie Facebook groß geworden ist. Vielleicht fielen nicht exakt diese Worte. Vielleicht fand das Treffen auch in einer Cocktailbar statt, aber dass es sich so ähnlich zugetragen hat, das ist verbürgt. Kurze Zeit darauf buxiert Mark Zuckerberg seinen Finanzchef Saverin auf ein Abstellgleis. Sean Parker hingegen, der coole Investor, erhält 7% der Anteile von The Facebook und wird der erste Präsident der Plattform, eine Art CEO. Wachstum, 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 das ist nun die Devise. So lange, bis Millionen Menschen die Plattform nutzen. Bis Facebook richtig viel wert ist. Eine Milliarde Dollar, 2 Milliarden Dollar, 500 Milliarden Dollar. Das ist, Stand Anfang 2018, tatsächlich der Wert an der Börse. Kapitel 2: Mehr Geld. Wir schreiben das Jahr 2012. Fast 1 Milliarde Menschen haben jetzt ein Facebook-Profil und sie posten dort das, was Menschen nun einmal posten. Katzenfotos, Strandfotos, Geburtstagsfotos, Sportfotos. Ich am Morgen, ich am Nachmittag, ich am Abend. Schaut mal, wie gut es mir geht. Alter, was war ich betrunken? Facebook ist ein Social Network, ein soziales Netzwerk, auf dem die Menschen miteinander kommunizieren. Ist jemals so viel geschrieben worden in der Geschichte der Menschheit? Eine Logorö ist ausgebrochen, ein Sprechdurchfall, eine die ganze Welt umfassende Geschwätzigkeit. Und die Experten streiten, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht, diese fortwährende Sucht nach Bestätigung, diese Lust am Teilen von allem Möglichen, dieser sich aus innersten Wünschen speisende Drang zur Selbstdarstellung. Am 17. Mai 2012 geht der Konzern an die Börse. Über Nacht wird Mark Zuckerberg zu einem der reichsten Menschen der Welt. Doch kaum wird die Aktie gehandelt, halbiert sich der Kurs. Banken und Hedgefonds, die in großem Stil Aktien geordert haben, laufen Sturm. Mehr User? Schön und gut, aber wo bitte bleiben die Einnahmen? Wo bleibt das Cash? Man möchte doch jetzt bitte mehr Werbung zulassen. Nicht die mickrigen, an den Rand gedrängten Ads, die kaum auffallen und von den Nutzern geflissentlich ignoriert werden. Nein, Anzeigen mitten hinein platziert ins Geschehen, in den Newsfeed, zwischen die Ferienfotos und die Statusberichte. Die Party ist vorbei. Facebook wird uncool. 5 Angestellte hat die Werbeabteilung zu diesem Zeitpunkt. Bald sitzen dort Hunderte. Nicht lange und Facebook wird mit Anzeigen, gesponserten Beiträgen geradezu überflutet. Wer auf seinem Handy Facebook durchblättert, wird bald mit Werbung bombardiert. Auf Mobilgeräten ist fast jedes dritte Posting eine Werbung. Für Sofas, Seminare und Sonderangebote aus dem Supermarkt um die Ecke. Mehr als 80% seines Umsatzes wird Facebook schließlich mit Werbung auf dem Smartphone erzielen. Mehr als 5 Millionen Kunden werden Millionen von Anzeigen im Wert von über 2,3 Milliarden Dollar schalten, Monat für Monat in aller Welt. Anzeigenkunden lieben Facebook, weil sie hier so punktgenau auf ihre Kunden zielen können. Auf Katzenliebhaber, Schwangere, Judenhasser. Facebook weiß alles, wo du wohnst, wie du aussiehst, wer deine Freunde sind, welche Hobbys du hast, welche politische Meinung, welche sexuelle Orientierung, ob du ein glücklicher Mensch bist oder suizidgefährdet. Ein Datenschatz aus purem Gold. Eifrig beginnt Mark Zuckerberg, danach zu schürfen. Kapitel 3: Mehr Relevanz. Wir schreiben das Jahr 2013. Mehr als 1,2 Milliarden Menschen besitzen ein Facebook-Profil. Die Umsätze steigen und steigen. Mark Zuckerberg ist in diesem Jahr geschätzte 19 Milliarden Dollar schwer. Doch das reicht ihm nicht. Er will mehr. Neidisch schielt er auf Twitter. Dort diskutieren die Staatsmänner und Filmstars, die Journalistinnen und Aktivisten. Dort wird Geschichte geschrieben und Politik gemacht. Ereignet sich irgendwo auf der Welt ein Erdbeben, ist schlagartig Hashtag Earthquake das Thema. Ereignet sich irgendwo auf der Welt ein Terroranschlag, brummt Twitter binnen Minuten von Meldungen und Augenzeugenberichten. Katzenbilder? Nein. Debatten. Rezeptideen? Kaum. Stattdessen immer wieder auch gewichtige Sätze von bedeutsamen Menschen, die wenig später für Schlagzeilen sorgen. Facebook hingegen hat den Ruf eines Kinderplanschbeckens. während Twitter der Salon ist, in dem zigarrenpaffende Dandys Kamingespräche führen. Wo die neue Bürgerrechtsbewegung, Hashtag Black Lives Matter, ihren Anfang nimmt. Wo die Feministin Anne Wiczorek den Hashtag Aufschrei lanciert, nachdem die sexistischen Bemerkungen des deutschen FDP-Politikers Rainer Brüderle bekannt geworden sind. Sich auf Facebook über das politische Tagesgeschehen austauschen, auf diese Idee kommt fast niemand. Wobei, fern der europäischen und amerikanischen Öffentlichkeit, hat Facebook immer wieder eine politische Rolle gespielt. 2009, als im Iran die grüne Revolution ausbricht und wenig später niedergeschlagen wird. 2010, als in Tunesien die Jasmin-Revolution ihren Lauf nimmt. 2011, als der arabische Frühling Diktatoren in Ägypten und Libyen hinwegfegt. Da ist es gerade Facebook, wo sich die Aktivisten vernetzen, die staatliche Zensur unterlaufen, aufrufen zu Demonstrationen, Informationen über Gefangene weitergeben, Attacken der Polizei brandmarken. Mark Zuckerberg kommentiert das wohlwollend. Er wirkt stolz. Plötzlich zollen ihm Menschen Respekt, die ihn bis dahin belächelt haben. Klopfen ihm Journalisten auf die Schulter, die ihn bis dahin kritisiert haben. Das stachelt Zuckerberg an. Könnte sein soziales Netzwerk, das bis dahin vor allem der Zerstreuung diente, ein Motor des Guten werden? Ein Werkzeug, um die Welt offener, gerechter, demokratischer zu machen? Könnte es gelingen, das Like zu einer politischen Währung zu adeln, mit dem selbst Diktatoren gestürzt werden können? Zuckerberg sehnt sich nach Relevanz, spricht immer wieder von Meaningful Conversations, die auf Facebook geführt werden sollen, Debatten, die ins Herz der Gesellschaft zielen, uns zusammenschweißen sollen, in den USA, in Europa, in Ländern, in denen Medien schwach sind und vom Staat kontrolliert werden. Am 7. März 2013 verkündet Zuckerberg, dass Facebook die personalisierte Zeitung für jedermann sein wird. Keiner sollte die Plattform mehr verlassen müssen, um sich über das Weltgeschehen zu informieren. In großem Stil sollen ab sofort Nachrichten die Timelines der Nutzerinnen durchziehen. Und wie immer, wenn Zuckerberg etwas durchsetzen will, wartet er nicht darauf, dass sich die Bedürfnisse der Nutzer verändern, sondern er verändert den Algorithmus. Das Herz der Maschine, der steuert, wem was gezeigt wird. Und das sind eben fortan bevorzugt News, Reportagen, Analysen. Für die New York Times, die NZZ und Zeit Online brechen nun gute Zeiten an. Was als Medienseite registriert ist, wird vom Facebook-Algorithmus bevorzugt. Die Klickzahlen von Nachrichtenwebsites schnellen nach oben. Über Jahre hatten die Medienverlage an Online-Reichweite eingebüßt. Nun schaufelt ihnen Mark Zuckerberg die verloren gegangenen Leser zurück auf ihre Seiten. Es ist ein vergiftetes Geschenk, das Zuckerberg ihnen macht. Denn die Leserinnen surfen die News-Websites ja nicht mehr direkt an, sondern bleiben im Facebook-Kosmos, von wo aus sie Stippvisiten zur New York Times, zur NZZ, zu Zeit Online machen. Und so profitiert am Ende wieder einmal Mark Zuckerberg. Die Nachrichten der großen Medien machen seine Plattform interessanter, ohne dass er dafür einen Rappen ausgeben muss, während die Verlage nur an Reichweite gewinnen, aber kaum zusätzliches Geld durch die Online-Werbung einnehmen. Und die Sache hat noch einen weiteren Haken. Der Algorithmus, der die Nachrichten auf die Facebook-Profile der Nutzer spielt, ist dumm. Er kann nicht entscheiden, ob eine Nachricht wahr oder falsch ist. Er unterscheidet nicht zwischen der seriösen Washington Post und einer Newsseite, die hobbymäßig betrieben wird. Der Algorithmus orientiert sich an den Reaktionen, die eine Nachricht auslöst. Wie schnell sie verbreitet wird, wie heißblütig sie kommentiert wird. Der Algorithmus springt an auf Emotionen, auf Wut und Empörung, auf Abscheu und Hass. Und es ist nicht mehr weit. Das Zeitalter der Fake News. Kapitel 4: Mehr Manipulation. Am 16. Januar 2014 stellt Mark Zuckerberg nur in den USA ein neues Feature vor. Die Trending Topics, eine Liste jener Texte, die auf Facebook gerade besonders viel gelesen werden, von Themen, über die gerade besonders heftig diskutiert wird, eine Art Medienbarometer, generiert aus den Reaktionen der Nutzer, so scheint es zunächst. Und somit eine ziemlich exakte Kopie der Trending Topics von Twitter. Doch die Liste der Trends erweist sich als Schwindel. Im Mai 2016 decken Journalisten auf, dass die Trending Topics händisch von eigens angestellten Redaktoren erstellt werden. Nicht die Reaktionen der Nutzer entscheiden über die Platzierung, sondern Facebook-Mitarbeiter in einem neu geschaffenen Newsroom in New York. Sie setzen die Themen. Der Grund dafür: noch immer ist das Facebook-Volk nicht besonders politisch. Wie peinlich wäre es, wenn ein lächerliches Star-Video plötzlich ein wichtigeres Thema wäre als der beginnende Wahlkampf in den USA. Wenn sich die bizarre Eisbucket-Challenge vor einen Terroranschlag wie gegen das französische Satire-Magazin Charlie Hebdo schöbe. Also helfen die Redaktoren nach und küren die Top 10 der Trending Topics selbst. Und noch etwas kommt heraus. Die Trending Topics sind auf dem rechten Auge blind. Zum einen, weil die Journalisten mehrheitlich jung sind und von liberal gesinnten New Yorker Universitäten kommen. Zum anderen, weil sie von ganz oben im Konzern die Vorgabe erhalten haben, den Demokraten nahestehende Medien wie die New York Times, CNN oder BBC als Quellen zu bevorzugen. Als der Schwindel auffliegt, sind republikanische Politiker entsetzt. Eine Gruppe um den konservativen Senator John Thune verlangt von Mark Zuckerberg eine sofortige Antwort darauf, ob und weshalb man den rechten TV-Sender Fox News aus den Trending Topics verbannt habe. Facebook dementiert. Zuckerberg schweigt. Doch im Hintergrund handelt man. Stillschweigend entlässt man die Redaktoren und lässt die Trending Topics ab sofort von einem Algorithmus bestimmen. Die künstliche Intelligenz übernimmt nun auch hier das Zepter. Und damit wieder die Schwarmdummheit. Immer wieder muss sich Facebook nun entschuldigen, weil sich bizarre Falschmeldungen unter die Trending Topics mischen. Als Hurricane Harvey die Küste von Texas verwüstet, informieren sich Amerikaner auch via Facebook über die neuesten Entwicklungen und sehen Schlagzeilen wie: Opfer des Hurrikans stürmten eine Moschee in Texas, die sich weigerte, Christen zu helfen. Oder: Die Black Lives Matter-Bewegung torpediert die Notfallhilfe für Hurrikanopfer. Die Meldungen sind, man ahnt es, frei erfunden. Zähneknirschend erträgt Mark Zuckerberg diese Schmach. Lieber dumme und falsche Meldungen, als im Ruf zu stehen, dass seine Plattform nicht politisch neutral ist. Er selbst ist es nicht. Sein Herz schlägt für die Demokraten. 2016 machen Parteienforscher öffentlich, dass Zuckerberg in den vergangenen 3 Jahren 11-mal an die Demokraten gespendet hat, aber nur 7-mal an die Republikaner. Etwa zur selben Zeit sickert durch, was Zuckerberg auf einer Betriebsversammlung gesagt hat. »Ich höre beängstigende Stimmen, die den Bau einer Mauer fordern und Andersdenkende diffamieren. Diese Stimmen fordern eine Drosselung der Immigration, die Einschränkung des Handels und in einigen Fällen auch eine Blockierung des Internets.« Der Name Trump fällt nicht. Doch das muss er auch nicht. Alle verstehen auch so. Und dann taucht auf WikiLeaks eine E-Mail von Facebook-COO Sheryl Sandberg auf. Sie hat an den Kampagnenchef von Hillary Clinton geschrieben: »Ich möchte immer noch Clintons Sieg. Ich bin da, um euch zu helfen.« Derweil rücken die US-Präsidentschaftswahlen näher. Privat mag Zuckerberg den Demokraten nahestehen, doch als es darum geht, die Facebook-Werbemaschine mit den prall gefüllten Kampagnenbudgets der Parteien kurz zu schließen, dafür zu sorgen, dass möglichst viel Parteienwerbung auf Facebook geschaltet wird, da dreht sich alles nur ums Geld. Egal, woher es kommt. Facebook ist politisch neutral. Diese Message soll bei allen Kandidatinnen ankommen. Zuckerberg startet eine Charmoffensive und entsendet Mitarbeiterteams direkt in die Wahlkampfzentralen von Clinton und Trump. Zu den Demokraten, zu den Republikanern. Ihre Mission? Den Kampagnenteams beizubringen, wie man das Optimum aus der Facebook-Werbemaschine herausholt. Doch nur eine Seite nimmt das Angebot an, und das sind die Republikaner. Brad Parscale, Digitalchef der Trump-Kampagne, ist begeistert von Zuckerbergs Angebot. Er bohrt sich tief hinein in die Welt des Facebook-Zielgruppen-Marketings. Auf CBS News wird er später die Karten auf den Tisch legen, erklären, wie es gelang, über Facebook Millionen von Wählern zu erreichen. Brad Parscale: Ich wollte alles kennenlernen, jeden geheimen Button, jeden Klick, jede Funktion. Ich habe sie, die Mitarbeiter von Facebook, ausgepresst. Ich sagte ihnen, ich möchte alles wissen, was ihr auch einer Hillary Clinton sagen würdet, und noch mehr. Und ich möchte, dass ihr mir beibringt, wie ich eure Technologie am besten nutze. CBS-Interviewerin Leslie Stahl hakt nach und fragt, ein wenig ungläubig: Und die Facebook-Experten sind tatsächlich zu Ihnen gekommen in die Wahlkampfzentrale? Pascal: Ja, Sie sollten gleich neben mir sitzen. So habe ich es verlangt. Stahl: Wie haben Sie gewusst, dass es keine trojanischen Pferde sind? Pascal: Weil ich wollte, dass nur republikanisch gesinnte Facebook-Mitarbeiter kommen. Diejenigen, die möchten, dass Donald Trump Präsident wird. Stahl: Oh, Sie wollten nur Republikaner. Pascal: Ja, ich wollte das so. Stahl: Und das haben Sie gekriegt? Pascal: Yeah. Ich habe schon früh kapiert, dass Facebook für Donald Trump entscheidend sein wird. Auf Twitter sieht man, wie er zu den Leuten redet, aber Facebook wird das Netzwerk sein, mit dem er gewinnen wird. Stahl: Und Facebook war auch das Instrument, mit dem er gewonnen hat? Pascal: Ich denke ja. Natürlich ist es Donald Trump, der gewonnen hat, aber Facebook war sein Instrument. Es war die Autobahn, auf der sein Wagen an Fahrt aufnahm. Mehrere 10.000 Werbevarianten testet Trumps Marketingprofi Brad Pascal. Alle tun so, als ob das so schwierig wäre in der Politik, gibt er zu Protokoll. Dabei ist es dasselbe Spiel wie bei jedem anderen kommerziellen Produkt. Über 80% seines Werbebudgets investiert das Trump-Lager in Facebook-Anzeigen. Digitalchef Pascal nimmt vor allem die Swing States ins Visier. Den weißen, männlichen Wählern lässt er wieder und wieder Trumps Vorschläge und Versprechen zeigen, wie er als Präsident Schulen, Autobahnen und Eisenbahnlinien sanieren, also die marode Infrastruktur auf Vordermann bringen will. Afroamerikaner hingegen bombardiert er mit dem uralten, angeblichen Zitat von Hillary Clinton, dass Schwarze Superraubtiere seien. Variante um Variante testet Pascal. In einem Fort tauscht er Begriffe, Farben und Bilder aus. Manche mochten den Ausdruck mitmachen, andere sprangen auf das Wort Spenden an. Gewisse User klickten nur auf grüne Knöpfe, andere auf blaue, sagte er. Am Ende gelingt es Pascal, 240 Millionen US-Dollar an Spendengeldern zu sammeln und trägt vielleicht entscheidend dazu bei, dass Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wird. Pascal, der Senkrechtstarter, der bis dahin nie eine politische Kampagne geleitet hat. Oder in den Worten seiner Frau: Man warf ihn direkt in den Super Bowl, das wichtigste Footballspiel in den USA, ohne dass er jemals zuvor gespielt hatte. Und er hat gleich gewonnen. Barack Obama entschied auch deshalb zwei Präsidentschaftswahlen für sich, weil sein Team perfekt mit sozialen Medien umzugehen verstand. Als er antrat, waren die Demokraten den Republikanern technologisch weit voraus. Doch 2016 geht der Vorsprung verloren, wird leichtfertig verschenkt. Als die Facebook-Werbeprofis in der Kampagnenzentrale von Hillary Clinton vorsprechen, werden sie abgewiesen. Aus Naivität, Dummheit oder falschem Stolz, weil man sich selbst etliche Silicon Valley-Talente ins Wahlkampfteam geholt hat, das ist bis heute unklar. Das Facebook-Pendel schlägt nun nach rechts. Bis dahin waren die sozialen Medien das Reich der Linken, der Liberalen, der Demokraten. Nun übernehmen die Rechtspopulisten das Zepter. Und nicht nur in den USA, sondern auch bei der Brexit-Kampagne in Großbritannien, vor den Wahlen in Österreich, in Deutschland oder Frankreich. Oder in den Worten von Brad Parscale im Interview mit CBS News: Diese sozialen Plattformen sind alle erfunden worden von Liberalen an der West- und Ostküste. Und wir haben herausgefunden, wie wir damit konservative Werte verbreiten können. Ich glaube nicht, dass die jemals an so etwas geglaubt haben. Die Aussage, die ich am meisten von diesen Techies gehört habe, ist: Ich hätte niemals gedacht, dass Republikaner diejenigen sein werden, die kapieren, wie man diese Maschine am besten nutzt. Stahl? Ein Liberaler kreiert das Netzwerk und ein Konservativer aus dem Mittleren Westen findet heraus, wie man damit eine Wahl gewinnt? Pascal? Und ich glaube, wir nutzen es sogar besser als irgendjemand zuvor in der Geschichte. Kapitel 5: Mehr Fake News. Irgendwann im Jahr 2016 taucht auf Facebook eine obskure Seite auf, die Liberty Writers News. Unter anderem raunt sie von neuen dunklen Geheimnissen, die Geburtsurkunde von US-Präsident Barack Obama betreffend. Berichtet, dass ein Zeuge, der brisante Informationen über Hillary Clinton besessen habe, tot aufgefunden worden sei. Und so geht es weiter. Falschmeldung um Falschmeldung. Und immer zielen sie gegen die Demokraten, gegen Afroamerikaner, gegen Feministinnen. Bald kommt heraus, wer diesen Unsinn verzapft. Es sind zwei Kellner, die sich eine Wohnung in Long Beach, Kalifornien, teilen und im Frühjahr 2016 ihre Jobs verloren haben. Also begannen sie abends auf Facebook ihre politischen Märchen zu erzählen. Zur Primetime des sozialen Netzwerks. Alles, was sie für ihre Lügenmaschine brauchten, sind zwei Notebooks, ein Internetzugang und eine robuste Fantasie. Weil ihre Fake News millionenfach gesehen werden, verdienen sie zwischen Juni und August 2016 über das Facebook Audience Network bis zu $40,000 monatlich. Gegen den politischen Gegner hetzen und damit auch noch viel Geld verdienen, das spricht sich herum. Die dubiosen Seiten heißen Ending the Fed, The Political Insider oder American News. Sie kommen in einem pseudoseriösen Gewand daher. Viele kopieren das Layout von CNN. Viele der Seiten sind neu, sind nur einige Monate, höchstens einige Jahre alt. Und werden zum Teil häufiger angeklickt als seriöse Medien mit 100-jähriger Tradition. Facebook hat Fake News zwar nicht erfunden, aber das Netzwerk hilft ihnen zu Hochkonjunktur. Gerade vor den US-Wahlen, als beide Seiten nach Enthüllungen über den politischen Gegner gieren und absurde Schlagzeilen wie »Der Papst ruft auf zur Wahl von Donald Trump« häufiger angeklickt werden als die Enthüllungen über Trumps Steuererklärung. Die Fake-News-Schreiber beherrschen den Empörungswettbewerb perfekt. Wo Qualitätsmedien Zurückhaltung üben und sachlich informieren, heizen Fake-News-Anbieter wie Liberty Writers News die Meinungsmache an. Nieder mit den Globalisten! Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr dieses Land liebt. Und schon geht es los. Ihre Fans folgen ihnen wie Lemminge. »Nieder mit den Globalisten«, schreibt prompt eine Frau aus Cape Girardeau, Missouri. Die Geschichte ist noch keine 5 Minuten alt, da hat sie schon rund 1200 Leserinnen. »Nieder mit den Globalisten«, schreibt ein Mann aus Las Vegas, da sind es 1855 Leser. »Nieder mit den Globalisten«, 4 Ausrufezeichen, schreibt eine Frau aus Helena, Montana. Nun sind es knapp 2000 Leser. Und so geht es weiter und weiter. Diese Kommentarbefehle stimulieren den Newsfeed-Algorithmus. Er ist unfähig, zwischen Fake-News-Schleudern wie Infowars und seriösen Nachrichtenanbietern wie der Washington Post zu unterscheiden. Zwischen August und dem 8. November 2016, dem Tag der US-Präsidentschaftswahl, haben die Fake-News-Seiten auf Facebook zusammen eine größere Reichweite als die seriösen Medien. Und die meisten Fake-News zielen gegen Hillary Clinton, gegen ihren Ehemann, gegen Kampagnenleiter John Podesta und loben Donald Trump, die Tea Party, die Libertären. Noch nicht einmal aus politischen Motiven, sondern weil die Empörung von rechts schlicht mehr Geld einspielt. Wer sich bei Facebook Audience Network anmeldet und mit Facebook-Postings Leute zum Klicken animiert, verdient daran. Egal ob Journalist, Verschwörungstheoretiker, Studentin oder Beauty-Blogger. Und dann gewinnt Trump die Wahl. Welche Rolle dabei Fake News gespielt haben, ist in der Forschung bis heute umstritten. Sicher ist, dass sie dank Facebook Verbreitung fanden. Lange dementiert Zuckerberg eine Mitverantwortung. Ja, hält es für eine ziemlich verrückte Idee, dass Facebook überhaupt für Fake News verantwortlich sei. Doch dann zeigt er Reue. Kündigt an, von nun an mit Fact-Checking-Organisationen zusammenzuarbeiten. Fake News sollen als solche deklariert werden. User können danach selber entscheiden, ob sie den erwiesenen Unsinn weiterverbreiten möchten. 11 Monate später resignieren die Faktenchecker, weil Fake News vor allem in geschlossenen Gruppen geteilt werden, weil Fake News auch dann geteilt werden, wenn sie als Fake News markiert wurden, und weil die Journalistinnen die Nase voll davon haben, digitale Sisyphusarbeit zugunsten von Facebooks Image zu betreiben. Nicht nur Fake News haben den Wahlkampf verzerrt. Im August 2017 fliegt auf, dass auch russische Agenturen eifrig manipuliert haben. Rund $100.000 gaben sie aus, um Facebook-Nutzern 3000 verschiedene Anzeigenmotive auszuspielen, pro Trump. 126 Millionen Amerikaner sollen sie gesehen haben. Als das herauskommt, ist die Öffentlichkeit erneut geschockt. Facebook-COO Sheryl Sandberg muss einräumen, dass man keinen Schimmer davon hatte, dass sich Russland in den amerikanischen Wahlkampf einmischte. Man bemerkte nicht, dass die Anzeigen von russischen Internetadressen geschaltet wurden. Man bemerkte nicht die russischen Spracheinstellungen der Auftraggeber und nicht, dass Rechnungen in Rubel statt in Dollar bezahlt wurden. Senator Al Franken gab sich bei den Tech-Hearings im November 2017 in Washington, wo sich die Technologiekonzerne wegen der russischen Einflussnahme verantworten mussten, darüber erstaunt. »Leute kaufen politische Werbung in Rubel auf eurer Plattform. Ihr verknüpft täglich Milliarden von Datenpunkten miteinander. Das ist es doch, was ihr tut. Das ausgeklügelste System habt ihr kreiert. Und ihr seid unfähig, Rubel und politische Werbung, 2 einfache Informationen miteinander zu kombinieren und zu merken, da ist was faul?« Facebook-Chefjurist Colin Stretch: »Senator, es war ein Zeichen, das wir hätten erkennen sollen und welches uns hätte alarmieren müssen und, ja, im Nachhinein, wir hätten es merken sollen.« Im September 2017 deckt das Recherchebüro ProPublica auf, dass via Facebook gezielt Judenhasser angesprochen werden können, Nazi-Anhänger oder Personen, die glauben, Adolf Hitler hat nichts falsch gemacht. Auch das ist bis dahin eine zulässige Werbekategorie. Dem Facebook-Werbeanzeigenmanager ist es egal, was die Leute denken. Er klassifiziert sie lediglich anhand ihrer Vorlieben. Je mehr Budget man aufwendet, desto schneller funktioniert zu diesem Zeitpunkt der Genehmigungsprozess. Jemand möchte 9-11-Zweifler, Menschen mit konservativen Familienwerten oder Anhänger der nationalen faschistischen Partei ansprechen und ist bereit, einen vierstelligen Betrag pro Tag dafür auszugeben, dann antwortet Facebook: Hey, Ihre Zielgruppenauswahl und Kampagne ist great. Konfrontiert mit den Recherchen von ProPublica, beteuert Facebook, man dulde keine Diskriminierungen und gibt lediglich zu, es gebe noch einige Arbeit zu tun. Es ist die Kommunikationsstrategie, die man von Facebook seit langem kennt. Zuerst alles abstreiten und erst später, wenn es gar nicht anders geht, das Nötigste zugeben. Zudem keine Daten an Forscherinnen und Journalisten herausgeben, den Missbrauch als Einzelfall abtun, den Aufschrei aussitzen, ganz global Besserung geloben. Und so behauptet Facebook nun allen Ernstes, es kämpfe gegen Diskriminierung. Die Rassenkategorien und Nazi-Zielgruppen seien lediglich ein Unfall, ein Kollateralschaden. Kritiker sehen sich bestätigt. Facebook handelt grob fahrlässig. Um Werbegeld zu scheffeln, nimmt man den Missbrauch in Kauf. Er ist systemimmanent und eingerechnet. Solange sich niemand beschwert, sind alle möglichen Zielgruppen zu finden. Intellektuelle, Nazis, Antifeministen, Holocaustleugner, Kommunisten. Erst jetzt, wo der Shitstorm tobt, rudert Facebook zurück, stückchenweise. Nur so weit, wie man muss, um verbindlicher Gesetzgebung zuvorzukommen. Denn davor fürchtet sich Zuckerberg am meisten, vor Regulierung. Die politische Polarisierung in den USA ist stark gewachsen. Es ist ein zunehmend zersplittertes Land, das in Interessengruppen zerfällt. Schwarz gegen Weiß, Stadt gegen Land, Liberale gegen Tea Party, Waffennarren gegen Pazifisten. Ein Wir, mit dem sich alle Bürger identifizieren, ist kaum noch zu erkennen. Und die Fake News, die Desinformationskampagnen auf Facebook, wirken zusätzlich wie Brandbeschleuniger. Alle möglichen Leute füttern nun Zuckerbergs Monster. Von russischen Agenturen aufgesetzte Fake-Sites etwa. Sie heißen United Muslims of America oder Being Patriotic. Sie beackern all jene Themen, über die sich Amerikanerinnen besonders aufregen. Eifrig produziert man Pro- und Kontraseiten über Rassenunruhen, Waffenbesitz, mexikanische Einwanderer, Islam, die Rechte von Lesben, Schwulen, Transgenders. Das einzige Ziel dahinter, Zwietracht zu säen, jede soziale Gruppe mit ihrer Wahrheit zu ködern. Identitätspolitik nennt man das jetzt. Und Facebook liefert das perfekte digitale Instrument dafür. Filterblasen, also das Phänomen, dass wir uns im digitalen Raum nur mit Gleichgesinnten beschäftigen und uns nicht mit politisch Andersdenkenden austauschen, sind Teil des Erfolgsmodells. Genau dafür lieben wir Facebook. Wir lieben es gerade, weil wir uns so einfach mit ein paar Klicks ideologisch voneinander abschotten können, die sozialen Komfortzonen ausbauen, ohne sie je verlassen zu müssen. Facebook ist populär, weil es uns einschränkt, unseren Horizont begrenzt. Es ist das absolute Gegenteil von einer globalen Gemeinschaft, dem Wunschtraum von Mark Zuckerberg. Kapitel 6: Mehr Desinformation. Wir schreiben das Jahr 2017. Weltweit sind die Populisten auf dem Vormarsch, gewinnen an Einfluss, drücken die Gesellschaften nach rechts. Früher, sagt der ägyptische Blogger Wael Ghonim, sei Facebook ein Ort für Crowdsourcing und politisches Engagement gewesen. Jetzt ist es ein polarisiertes Schlachtfeld. Ghonim trug mit seiner Facebook-Seite dazu bei, den ägyptischen Revolutionsfrühling auszulösen. Später sagte er in einem TED-Talk, »Wir wollten eine Demokratie. Stattdessen haben wir eine Mobokratie erhalten.« Er meint damit, der Facebook-Algorithmus stachele die Leute dazu an, Lärm zu machen. Denn wer mehr Lärm macht, erhält mehr Gehör. Ghonim, der heute für Google arbeitet, war einmal begeisterter Fan der sozialen Medien. Heute ist er überzeugt, Facebook sei für den Zerfall der Gesellschaft mitverantwortlich. Eben noch wurden Diktatoren mit Hilfe von Facebook gestürzt. Jetzt haben Diktatoren begriffen, wie sie die Plattform nutzen können, um ihre Herrschaft zu sichern. Sie züchten Hasskommentarschreiber heran, um gegen Oppositionelle zu hetzen. Sie lassen Fake News erfinden, um politische Gegnerinnen zu verunglimpfen. Sie lassen Gerüchte in Umlauf bringen, um Minderheiten in Verruf zu bringen. In Burma findet gerade eine Hetzkampagne gegen die muslimische Minderheit der Rohingya auf den sozialen Medien statt. Buddhistische Mönche posten Bilder von Menschen, die angeblich von Rohingya getötet worden seien. Auf der Facebook-Seite des burmesischen Militärs ist von bengalischen Terroristen die Rede. Selbst Burmas Regierungschefin, Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, teilt solche frei erfundenen Hassgeschichten über die Rohingya auf ihrem Profil. Sie selbst leugnet die ethnischen Säuberungen. Das seien Fake News, sagt sie. In Burma, wie in so vielen anderen Ländern der Dritten Welt, ist Facebook nicht zuletzt deshalb beliebt, weil das soziale Netzwerk Bestandteil eines kostenlosen Angebots der Telekom-Anbieter ist. Für nicht wenige Leute ist Facebook das Internet. Sie haben wenig Erfahrung mit Medien. Sie glauben, was sie auf Facebook lesen. Facebook hält sich raus, ist neutral. Und im Zweifelsfall auf der Seite der Mächtigen. Unterhält Partnerschaften mit Regierungen. Schaut lieber weg, als dass es einen politischen Missbrauch der Plattform anprangert. Maria Ressa von der investigativen philippinischen News-Website Rappler reist in die USA, um mit Verantwortlichen zu reden. Sie trifft Kongressabgeordnete, Facebook-Manager, Vertreter der Demokratischen Parteileitung. Danach schickt sie eine E-Mail an die Facebook-Chefs. Bitte schauen Sie zu uns rüber in die Philippinen. Sie haben zwar Maßnahmen in Europa ergriffen, aber bei uns ist die Gefahr viel größer. Facebook wird vom philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte benutzt, um einzuschüchtern, zu hetzen und um Leute zu verfolgen. Mir graut davor, wo das hinführt. In Liebe, Maria. Bis heute hat sie keine Reaktion erhalten. Im Westen mögen Fake News verstören. In Asien, Lateinamerika oder Südafrika können sie töten. Doch diese Regionen haben keine schlagkräftige politische Lobby in Washington. Kapitel 7: Mehr Kontrolle. Wir schreiben das Jahr 2018. In wenigen Monaten wird in Italien gewählt. Egal, wer Sie sind und wo Sie wohnen, Sie können von Ihrem Wohnzimmer aus diesen Wahlkampf beeinflussen. Sie eröffnen eine Seite, wählen den Facebook-Werbemanager, nennen jene italienische Wählergruppe, die Sie ins Visier nehmen wollen, also etwa die urbanen, lebensfrohen Hipster in Rom oder die besorgten Familienväter in Sizilien, buchen 20.000 Euro von Ihrer Kreditkarte ab und sorgen damit über Wochen für ein permanentes digitales Grundrauschen Ihrer Wahl im italienischen Wahlkampf. Ein konservativer Multimillionär wie Robert Mercer, der mit seiner Firma Cambridge Analytica bereits die Finger beim Brexit im Spiel hatte und auch bei der US-Wahl, könnte für ein paar hunderttausend Dollar die Facebook-Werbefläche der Schweiz tapezieren und jedem ein anderes Wahlversprechen präsentieren. Denn das politische System souveräner Staaten, wonach sich niemand in fremde Angelegenheiten einmischen darf, gilt hier nicht mehr. Jeder kann heute, Facebook sei Dank, bei Wahlkämpfen mitreden. Facebook und der Nationalstaat, sie sind nicht miteinander kompatibel. Der Konzern hat versprochen zu handeln, will die nationalen Gesetze respektieren, den Prozess für politische Werbung hürdenreicher gestalten. Neu sind nun 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Genehmigungsverfahren zuständig. Und auch die künstliche Intelligenz soll endlich klüger werden und Betrüger erkennen. Es wird nichts nützen. Egal wie oft man die Hydra der politischen Manipulation köpft, der Schlange werden stets mehr Köpfe nachwachsen. Egal wie viele Filter die Facebook-Programmierer einbauen werden, täglich fließen die Datenströme von 5 Millionen Anzeigekunden durch den Apparat. Diese Datenflut ist schlicht zu groß. Facebook könnte Zehntausende weitere Begutachter einstellen, die Anzeigen prüfen, und wird doch stets hinterherhinken. Im September 2017 berichtet CNN über die mazedonische Stadt Veles. Der Ort war schon einmal in den Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass dort Jugendliche mit Pro-Trump-Seiten viel Geld verdienten, mit komplett frei erfundenen Fake News. Damals war der Aufschrei riesig. In ihrem Beitrag erzählt die CNN-Journalistin, wie schwer es sei, jemanden zu finden, der offen über das Fake-News-Geschäft redet. Tagelang telefoniert sie herum. Schließlich meldet sich ein Mann und erklärt sich bereit, Einsichten in sein Business zu geben. Er ist 22 Jahre alt und betreibt unter anderem die Pro-Trump-Fanpage 365 News, die eng mit seiner Website 24 Insider zusammenarbeitet, auf der unter anderem vermeldet wird, dass ein Terrorist, der ein Weihnachtsmassaker plante, der Antifa angehörte. Gut 600 US-Dollar, erzählt der junge Mazedonier, habe er an diesem einen Tag mit der Aufbereitung von Fake News verdient. Am Tag zuvor seien es 570 Dollar gewesen. Und das sei erst der Anfang. Man laufe sich warm. Man habe hier die US-Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020 im Blick. Wenn die Emotionen noch höher kochen, wenn Fake News Konjunktur haben. CNN-Reporterin, Sie wissen nicht, ob das stimmt, was Sie schreiben? Mazedonier, ich weiß es nicht und es ist mir egal. Egal wie oft Facebook nun verdächtige Websites vom Geldstrom kappt, professionelle Fake-News-Betreiber wie dieser junge Mann haben vorgesorgt. Sie haben schon 1000 neue Seiten in petto, die man gleich wieder an die Werbemaschinerie anschließen kann. Ich weiß, wie man eine Website schnell bekannt macht. Und ich werde es immer wieder tun, sagt der Mann. Facebook kann inzwischen relativ schnell unechte Profile erkennen. Also kaufen die Fake-News-Betreiber echte Profile von amerikanischen Jugendlichen, die damit ihr Taschengeld aufbessern. CNN-Reporterin, sind Sie stolz auf das, was Sie erreicht haben? Mazedonier, ja, wir hier in Veles sind arm. Wir leben den amerikanischen Traum. Slavko Djadiev, der Bürgermeister von Veles, in der Politik geht es nie um Wahrheit. Der amerikanische Traum, wonach es jeder weit bringen kann, wenn er nur hart dafür arbeitet, lässt sich in Facebooks Welt einfach leben. Durch maximale Lügenproduktion, Skrupellosigkeit und den Besitz vieler, vieler User-Profile. Epilog. Wie schaffen wir es, dass die Leute informiert bleiben und mit neuen Ideen konfrontiert werden, die sie vorher nicht kannten, hat Mark Zuckerberg im vergangenen Frühjahr gefragt. Eine freie, unregulierte Plattform wollte er einst schaffen, auf der sich das Gute durchsetzt. Eine Bühne für die Weltpolitik, deren Architekt er ist, an der er kräftig verdiente. Ein seriöses Wohnzimmer, während draußen im Garten die Poolparty tobt. Derweil er alle, die Diskutierer und die Feiernden, mit Werbung füttert. Nun will Zuckerberg die Medien und Unternehmen aus dem Newsfeed verbannen. Außer sie bezahlen ihre Präsenz. Dies gab er vor wenigen Tagen bekannt. Es ist diese toxische Vermischung von Kommerzstreben und Politwunschdenken, die Fake News, Propaganda und Manipulationen Tür und Tor öffnete. Zuckerberg wollte stets beides, den kommerziellen Erfolg und die politische Bühne. Es war ihm ernst mit der Politik, so ernst, dass er mit algorithmischer Gewalt das Mediensystem hackte. Danach traf er eine Reihe von Fehlentscheidungen, die ihn reicher und die Demokratie kaputter machten. Er kopierte Twitter mit den Trending Topics, bevorzugte News und blähte Facebook zum allumfassenden Dienstleister für politische und kommerzielle Kampagnen auf. Jetzt wird Facebook nicht mit der Ice Bucket Challenge in die Geschichte eingehen, sondern als Linkschleuder für Falschinformationen und politischen Extremismus, wie es die Internetsoziologin Zeynep Tüfekci formulierte. Mark Zuckerberg wollte die Welt zu einem besseren Ort machen. Stattdessen hat er eine Kommunikationsplattform geschaffen, die zum Manipulationsmonster wurde, eine Maschine, die Gesellschaften spaltet, von politischen Hetzern missbraucht wird, Menschen unterschiedliche Wahrheiten präsentiert, Demokratien aushöhlt und so komplex und unübersichtlich geworden ist, dass es nur einen Weg gäbe, sie in den Griff zu bekommen. Wie? Mark Zuckerberg kennt die Antwort. Doch sie schmerzt. Er müsste seine Maschine abschalten.